Während der Sommerpause bis Mitte August gibt es wie immer die Wiederholung von ein paar der beliebtesten Folgen der letzten Monate. Damals noch unter dem Begriff negative Emissionen und CO2-Kompensation laufend, jetzt auch unter Beyond Value Chain Mitigation bekannt. Ein absolutes Pflichtthema für jeden Nachhaltigkeitsprofi. Los geht's.
Okay, ich habe 1 Million. Statt 300.000 ungefähr 3-Euro-Zertifikate, Vermeidungszertifikate zu kaufen, investiere ich 1 Million in die besten Klimaprojekte, in die hochwertigsten Negativemissionsprojekte. Das ist die Zukunft. Und leider sind wir davon noch weit entfernt, weil aktuell eben diese Netto-Null-Mentalität, die auf Regierungsseite losgegangen ist mit dem Pariser Abkommen, jetzt auch auf Unternehmensseite so präsent ist, weil es fühlt sich greifbar an, man kann es verstehen. Aber was wir eigentlich brauchen, ist, es heißt auf Englisch eben Contribution oder Mitigation Claims statt Offsetting Claims. Weil dann können wir wirklich das Geld in die besten Projekte und die wichtigsten Klimamaßnahmen stecken. Und ich hoffe, dass das die Richtung ist, die dann auch ein mittelständisches Unternehmen gehen würde. Die sagen, ich habe hier 20.000, 50.000 Euro. Was können wir damit machen, was wirklich den größten Impact hat?
Es ist Zeit aufzuräumen. Und zwar mit meinem gefährlichen Halbwissen. Vielleicht geht es euch ein kleines bisschen wie mir. Klar, ich habe schon vom CO2-Zertifikatemarkt gehört, dem Freiwilligen und dem Verpflichtenden. Letztes Jahr habe ich mitbekommen, da gab es den Skandal um das Offsetting und Verra, teilweise auch hier in Deutschland, mit Climate Partner. Aber so richtig trittfest bin ich nicht in dem Thema. An welcher Stelle wird das Thema Offsetting oder negative Emissionen wirklich relevant für die Nachhaltigkeitsstrategie? Welche EU-Regulationen kommen auf Unternehmen zu, von denen man unbedingt Bescheid wissen muss? Und grundsätzlich so, was sind überhaupt verlässliche Partner oder Technologien, die man auf dem Schirm haben muss? Warum reden alle plötzlich von Pyrolyse anstatt vom Aufforsten? Es war Zeit, hier tief einzutauchen und genau das passiert in dieser Folge. Und damit herzlich willkommen bei Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere und Professionals. Mein Name ist Zackers, ich freue mich wie immer enorm, dass ihr mit an Bord seid. Und damit das wirklich die einzige Folge ist, die ihr hören müsst, um in das Thema tief einzusteigen, habe ich extra einen absoluten Experten mit an Bord geholt, Sebastian Mahnhardt. Er ist einerseits Mitgründer und Vorstandsvorsitzender vom DVNE, dem Deutschen Verband für negative Emissionen, Senior Policy Advisor bei Carbon Future, super grandiose Erfolgsgeschichte aus Freiburg, von einem kleinen Startup zum weltführenden Anbieter für Zertifikate für langfristiges Carbon Removal. Was das ist, wird er mir erklären. Und er war auch noch ein paar Jahre EU-Lobbyist im Kanzleramt. Also ich glaube, er steckt in allen Ebenen tief im Thema und wird dafür sorgen, dass wir endlich mitreden können. Und damit herzlich willkommen, Sebastian.
Freut mich sehr. Danke, Sackes.
Als allererstes, Sebastian, nicht jeder hat unmittelbar mit dem Thema Offsetting, negative CO2-Emissionen und was der Unterschied ist, erklären wir noch, zu tun. Warum ist es trotzdem ein Pflichtthema für alle, die sich professionell für das Thema Nachhaltigkeit interessieren?
Also ich sag's mal ganz einfach, netto null können wir nur mit Negativemissionen erreichen. Die Realität ist, wir haben aktuell weltweit ungefähr 40 Gigatonnen CO2-Ausstoß pro Jahr. Und wir werden versuchen, so sehr wie möglich diese Emissionen runterzufahren. Aber es gibt, das heißt Restemissionen. Es können 5, 10, 15 in manchen Orten, manchen Regionen vielleicht sogar 20% sein, die wir immer haben werden. Und diese können wir nur mit Negativemissionen offsetten oder bilanzieren. Deswegen ist das Thema negative Emissionen so essentiell, wenn es um das Thema Netto Null geht, sowohl für Unternehmen als auch für Regierungen. Und es ist ein Thema, was seit 2019 stark im Kommen ist. Das war das erste Mal, dass IPCC, International Panel of Climate Change, offiziell auch gesagt hat, keines der 1,5 oder 2 Grad Ziele, Szenarien, kann erreicht werden ohne negative Emissionen. Und das hat einen großen Boost gegeben dieser Industrie. Und heutzutage gibt es Gott sei Dank viele Optionen, die Unternehmen auch hier haben in dem Bezug.
In deiner Antwort, da waren schon so viele kleine Details, die wir unbedingt besprechen müssen, weil da geht's ja schon los. Du hast gesagt Net Zero. Und jetzt habe ich im Vorfeld versucht herauszufinden, was ist nochmal der Unterschied zwischen Net Zero und klimaneutral. Allein da komme ich schon oft ins Schwimmen. Ne? Viele Artikel, viele Meinungen. Aber mein Verständnis wäre, klimaneutral heißt, ich kann als Unternehmen so viele Emissionen rausblasen, wie ich will. Hauptsache, ich investiere in das Äquivalent an CO2-Zertifikaten, kann auch unter Umständen fragwürdige Aufforstungsprojekte bedeuten. Net Zero heißt, ich habe mich zu den Pariser Klimazielen verpflichtet und reduziere meine Emissionen wirklich bis 2050 oder 2045 auf 90% der 1990-Emission. Also ich habe verpflichtende Reduktionsmaßnahmen und alles, was dann halt doch nicht reduzierbar ist, da investiere ich noch in CO2-Zertifikate beziehungsweise in negative Emissionen. Ist das so eine Definition, mit der du d'accord wärst?
Also letzteres, diese 90% Reduktion zuerst und dann kompensieren mit CDR oder Carbon Dioxide Removal, ist natürlich der richtige Ansatz und der Ansatz, den wir hier verfolgen sollten. Und es gibt auch Initiativen wie Science-Based Target Initiative, SBTI, der sich viele, viele Unternehmen auch in Deutschland schon zu verpflichtet haben, die genau das vorschreibt und genau sagt, so sollten wir es machen. Und der Grund hier ist ganz einfach. Ersteres, diese Klimaneutralität. Dort ist das Problem, wenn man eben fragwürdige Offsets benutzt. Und leider gibt es davon noch viel zu viele. Gleichzeitig muss man sagen, diese Idee, dass wir erst 90% reduzieren müssen und da erst dann 10% Carbon Removal benutzen, funktioniert leider auch nicht, weil Carbon Removal, und da werden wir sicher dran einsteigen, kann man nicht von einem Tag auf den anderen einfach wie ein Wasserhahn aufdrehen und Gigatonnen beziehen. Wir müssen diesen Sektor aufbauen. Und das ist eben eins dieser Probleme und auch eine dieser Fragestellungen für Unternehmen. Wie behalten wir den Fokus auf Emissionsreduktion, aber bauen gleichzeitig unser Wissen und auch unser Volumen an Carbon Dioxide Removal parallel auf?
Hier kommen wir jetzt zum Thema freiwilliger und verpflichtender Zertifikatemarkt. Kannst du vielleicht beide nochmal erläutern, wie die funktionieren und warum Unternehmen tatsächlich auch schon ordentlich in dem freiwilligen Markt Geld in die Hand nehmen? Kleiner Teaser, Microsoft zum Beispiel ist da super unterwegs und ist gerade, glaube ich, eben auch speziell in Richtung Pyrolyse umgeschwenkt, massiv. Aber bevor wir da hinkommen, verpflichtender und freiwilliger Zertifikatemarkt, was ist der Unterschied?
Also eigentlich genau das, wie es im Namen steht, der verpflichtende Markt, also da haben wir zum Beispiel in Europa das European Emission Trading System, EU ETS, das ist mit Abstand der größte Compliance-Markt, wie er heißt, weltweit. 2022 war der 751 Milliarden Euro, also das ist massiv, es ist mit Abstand der größte weltweit. Und was das bedeutet ist, wenn du eine Firma bist in Europa, die in bestimmten Industrien arbeitet, also zum Beispiel Energie, Stahl, Zement, dann musst du schon heute im Prinzip einen Preis für deine Emissionen zahlen. Es gibt noch Allowances, wie sie heißen. Also es ist im Moment, gibt es jedes Jahr ein gewisses Maß an Allowances. Die werden aber bis 2039 gehen die gegen Null. Und die Idee ist praktisch, dass es immer weniger Allowances gibt, dadurch der Preis immer höher wird und Unternehmen ein Incentive haben, zu reduzieren, weil es sonst einfach immer teurer wird, es nicht zu machen. Ist hocheffektiv, also letztes Jahr hat, 2022 habe ich die Daten, hat die EU fast 40 Milliarden Euro eingenommen über den ETS, der dann wieder über den Innovation Fund und Horizon Europe in die Green Transition investiert wird. Also es ist wirklich ein geniales System meiner Meinung nach. Und immer mehr Sektoren werden übergeleitet in den ETS und das ist wirklich die Zukunft, wie wir eigentlich in Europa zumindest mit Emissionen umgehen. Es ist wichtig zu erwähnen, Europa. In USA gibt es sowas wie den ETS nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht geben.
Und ich glaube, da ein kleiner Mythos ist, um das richtig zu verstehen. Du hast ja gesagt, ich bin jetzt zum Beispiel ein Kohlekraftwerk und will Emissionen verursachen, dann brauche ich das Äquivalent an CO2-Zertifikaten dazu. Die sind teuer, aber weil ich die Zertifikate habe, das ist nicht Offsetting. Das ist einfach nur der Freifahrtschein dafür, dass ich weiterhin aus Kohle Strom herstellen darf. Klar, das Geld dafür, hast du gesagt, investiert die EU dann in Klimaschutzmaßnahmen, aber es ist nicht das gleiche wie Offsetting-Zertifikate. Es ist eigentlich nur ein Begrenzen und ein ökonomischer Anreiz dafür zu sagen, für Kohlestrom brauche ich mehr Zertifikate als für Strom aus Erneuerbaren. Also da brauche ich eigentlich fast gar keine Zertifikate und deswegen investieren wir jetzt lieber unser Geld in Erneuerbare, weil wir da ökonomisch besser fahren. Und auch spannend, mittlerweile wurde das System, glaube ich, einfach gut nachgebessert am Anfang. Ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, ob E.ON oder RWE, aber einer dieser großen Stromkonzerne hat sich ganz früh mit unglaublich vielen Zertifikaten eingedeckt, dass die eigentlich bis 2030 ausgesorgt haben. Das heißt, da wurde der Börsenmechanismus, dieses EU-ETS, ein kleines bisschen missbräuchlich verwendet, aber mittlerweile gut nachgeschärft. Und wie du sagst, es treibt den Preis für CO2 oder für das Recht, CO2 ausstoßen zu dürfen, nach oben und macht es immer teurer, mit Fossilen unterwegs zu sein.
Ich wollte noch eine Sache zum ETS sagen, die, glaube ich, sehr interessant ist. Also der Preis schwankt natürlich, wird langfristig wahrscheinlich hochgehen, so ist er designt. Aber 2022 zum Beispiel, letztes Jahr hat der Preis einmal 100 Euro erreicht und war, glaube ich, im Schnitt über so 80, 81. Und 100 Euro, da kommen wir schon in ein sehr interessantes Feld, wo es eventuell in Zukunft auch ökonomisch sein könnte, negative Emissionen zu machen. Deswegen ist der ETS ein sehr interessantes Vehikel, um auch in Europa negative Emissionen zu skalieren. Aber wie gesagt, da können wir später nochmal tiefer einsteigen. Zum Voluntary Carbon Market, der freiwillige Kohlenstoffmarkt.
Du hörst, diese Folge geht schon in eine richtig spannende Richtung. Was ich sonst noch so an Insights auf all den Konferenzen einsammle, auf denen ich moderiere, wenn ich hinter den Kulissen mit Panelisten spreche, das liest du in zackes.com/newsletter. Einmal im Monat kuratiere ich da knackig zusammengefasst meine Eindrücke aus all den verschiedenen Menschen, denen ich begegnen darf und verlinke spannende und hilfreiche Ressourcen oder Artikel für die Community. zackes.com/newsletter.
Zum Voluntary Carbon Market, der freiwillige Kohlenstoffmarkt. Den gibt's schon länger, wie gesagt, bis vor kurzem dominiert von Vermeidungs- und Reduktionszertifikaten. Also Carbon Removal war bis vor kurzem nicht mal 1% von diesem Markt. Und jetzt sehen wir eine Inversion. Also wir sehen, dass Vermeidungs- und Reduktionszertifikate immer weniger werden und gleichzeitig der Markt für CDR-Zertifikate wahnsinnig am Wachsen ist. Also wir hatten letztes Jahr ein Wachstum von 630% und wir haben ein durchschnittliches Wachstum in den letzten 4 Jahren von 500%. Also er wächst wirklich wahnsinnig schnell. Und warum sehen wir das? Weil Käufer natürlich Angst haben, im Endeffekt Geld für etwas auszugeben, was zum einen nicht funktioniert und zum anderen sogar noch zu negativer Presse führen könnte, auch sogenanntes Green Bashing. Und deswegen sehen wir gerade einen großen Wandel hin zu CDR-Zertifikaten. Und das ist aktuell auch der einzige Markt, den es für negative Emissionen gibt. Das wird sich noch ändern in Zukunft, aber aktuell, wenn du negative Emissionen kaufen willst, findest du sie nur auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt.
Warum machen das Unternehmen überhaupt? Also ne, Microsoft ist so das weltbekannteste Beispiel. Die haben sich, glaube ich, vorgenommen, jetzt muss ich schnell nochmal in meiner schlauen Liste scrollen, ich glaube 2030 wollen sie Carbon negativ sein, also mehr CO2 gebunden als ausgestoßen haben im laufenden Geschäftsjahr. Und bis 2040 oder 50 wollen sie das sogar rückwirkend für alle jemals von Microsoft verursachten Emissionen erreicht haben. Kleiner Hinweis, Sie reden da, glaube ich, ich glaube von klimaneutral, nicht wirklich von Net Zero, weil wenn ich mir das Chart angucke, stoßen die 2030 immer noch ziemlich viel aus. Aber das heißt, die sind umgeschwenkt, glaube ich, von Baumprojekten tatsächlich zu Pyrolyse, oder?
Die machen eben nicht nur Pyrolyse, die haben wahnsinnig viel investiert. Also um ein Beispiel zu geben, letztes Jahr hatten wir weltweit, wurden 4,5 Megatonnen permanente CDR-Zertifikate gekauft. Und über 3 Millionen von diesen 4,5 Millionen waren nur Microsoft. Und es hat sich hier vor allem um also Pflanzenkohle gehandelt, aber der größte Anteil war tatsächlich BECCS, also Bioenergy with Carbon Capture and Storage, ein Projekt aus Dänemark. Microsoft schreitet hier voran. Weltweit, muss man dazu sagen, haben wir nur ungefähr 20 Unternehmen, die mehr als 10.000 Tonnen permanentes CDR bisher gekauft haben. 20. Also und wir brauchen nicht mal 100, wir brauchen Tausende, Zehntausende. Deswegen sehen wir aktuell eben noch relativ wenige Käufer und das ist eine der größten Challenges. Ich würde sagen, was treibt Käufer dazu, hunderte Euro oder tausende Euro für eine Tonne auszugeben, statt 3 oder 5? Und es gibt ein paar Sachen. Also das eine ist natürlich ein moralisches Argument. Es ist die richtige, man sollte es machen, es ist richtig, es zu machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, diese Käufer wissen, dass sie in Zukunft negative Emissionen brauchen. Und dass es eventuell über Compliance-Märkte kommt oder sonst einfach, um Netto-Null zu erreichen. Und jetzt schon die Beziehungen und die Erfahrungen aufzubauen in diesem Bereich, wird extrem hilfreich sein, um in Zukunft, wenn auf einmal alle CDR wollen, einfach schon in der Pole-Position zu sein. Und dann natürlich auch ein wichtiges Argument, First-Mover-Advantage. Die Unternehmen wie Microsoft, die das jetzt machen, kriegen wahnsinnig viel positive Presse deswegen. Und das hilft mit ihren eigenen Arbeitnehmern und mit allen möglichen verschiedenen Sachen, weil sie einfach jetzt aktuell eins der ersten Unternehmen sind. Und es gibt hier Microsoft, Swiss Re zum Beispiel, die waren eines der ersten Unternehmen, die einen internen Preis für Carbon definiert haben, 200 Dollar oder Franken waren das, glaube ich, 200 Franken, den sie dann reinvestieren in hochwertige CDR-Zertifikate. Und diese Unternehmen können mit relativ wenig Kapital sehr viel erreichen aktuell. Und das sehen wir im aktuellen Markt.
Was sind denn in dem Bereich die größten Mythen, denen Menschen wie ich unterliegen oder fälschlicherweise anhängen?
Naja, also ich sag mal, fangen wir mal an mit dem ganzen Offset-Market. Der hat ja vor allem im letzten Jahr, war der ganz schön in den Schlagzeilen. Und hier ist vielleicht wichtig zu unterscheiden, was gibt es für verschiedene Zertifikatstypen. Und das ist wirklich wichtig. Es gibt zum einen Vermeidungszertifikate, dann Reduktionszertifikate und dann Entnahmezertifikate oder Carbon Removal Zertifikate. Und die sind grundlegend unterschiedlich. Ich erkläre es mal kurz. In der Vermeidung emitiere ich eine Tonne CO2 und bezahle jemanden, damit diese Person nicht eine Tonne emittiert, die sie sonst emittiert hätte. Beispiel ganz typisch ist, jemand hat einen Wald und sagt, ich hätte diesen Wald abgeholzt, du zahlst mir jetzt was und ich holze den Wald jetzt doch nicht mehr ab. Kann man sich ja sofort vorstellen, wie kompliziert das ist. Also wie wissen wir wirklich, dass der Wald hätte abgeholzt werden sollen? Und ich sag mal, diese Skandale und die Kontroversen sind fast 90%, wenn nicht mehr, Vermeidungsprojekte. Und der Vorteil von Vermeidungszertifikaten ist, die sind wahnsinnig billig. Wenn man auf der Airline einen Flug kauft bei EasyJet und dann sagt, okay, hier, oder ich sage jetzt EasyJet, das war eigentlich jede Airline bis vor kurzem, manche haben jetzt da schon wirklich Progress gemacht, und sagt, okay, ich zahle 3 Euro, um meinen Flug zu kompensieren, das sind Vermeidungsprojekte.
Da machen wir schon direkt den Seitenweg auf in Richtung Skandale und Co. Weil ich würde noch ergänzen, nicht nur bei EasyJet gibt's das, es gab sogar im UN-Online-Shop, glaube ich, Offsetting-Zertifikate für 1 Euro zu kaufen. Das kann ja irgendwie nicht gut gehen. Und das war der Skandal letztes Jahr mit Verra, der größte Anbieter überhaupt im Prinzip, die dominierende Macht, bei der anscheinend 89 Millionen Tonnen wertlose Zertifikate zu finden waren, weil das eben so super schwer zu berechnen ist. Ob der Wald jetzt wirklich abgeholzt wird oder nicht, oder ob das 3-mal oder 4-mal verkauft wird oder so, oder?
Und das ist eine extrem explosive Mischung, vor allem wenn es verbunden wird mit sogenannten Green oder Environmental Claims, wie du kaufst hier ein klimaneutrales Shampoo oder du hast einen klimaneutralen Flug. Also wenn man diese Statements, diese Claims, wie sie heißen, verbindet mit eben diesen Vermeidungszertifikaten, die nicht wirklich funktionieren, dann ist das Resultat natürlich schlimmer, weil die Leute dann weiter konsumieren, denken, dass sie gerade überhaupt keinen Fußabdruck mit diesem Konsum kreieren und gleichzeitig natürlich die Emissionen einfach nur noch hochgehen. Das heißt, dieser Vermeidungsmarkt, und das sehen wir auch seit diesem Skandal, aber eigentlich auch schon davor, ist gerade am Kollabieren. Und ich denke, den werden wir nicht viel länger sehen in Zukunft.
Und das Fatale daran ist, dass ganz viele Unternehmen ihr Geld abgezogen haben aus dem Offsetting, aber eigentlich das Thema Zertifikate und negative Emissionen unglaublich relevant ist, weil wie du gesagt hast, wir müssen ja erstmal reduzieren und bis solange wir nicht reduziert haben, müssen wir das CO2 eigentlich wieder rausholen. Und da kommen wir dann jetzt zum Thema Vermindern oder Storage, ne? Die anderen zwei Punkte.
Genau, also ich würde jetzt über Reduktion als zweites sprechen, also ja. Vermeidung und daneben Reduktion. Reduktion ist relativ klar, also ich emitiere eine Tonne CO2 und dann eine andere Person an anderer Stelle reduziert und praktisch emittiert eine Tonne weniger. Beispiele hier ist, wenn ich einen industriellen Prozess elektrifiziere, der davor eben fossiles Gas oder Erdöl benutzt hat, dann spare ich CO2 ein, was davor emittiert worden wäre. Das ist schon legitimer und ich meine, da gibt's auch Zertifikate, aber hier muss man eben auch ganz realistisch sein. Das ist im besten Fall eine Netto-Null-Bilanz. Also ich emittiere und jemand anders spart ein. Aber wir kommen nicht ins Negative. Und da eben das Thema Negativemission.
Da ein Beispiel, das es ja ganz oft gibt, ist, wir haben zwar noch Emissionen bei uns im Unternehmen, aber wir investieren da rein, dass zum Beispiel in einem afrikanischen Land die Bevölkerung nicht mit Holz heizt oder nachts nicht mit einer Öllampe da sitzt, sondern mit einer solarbetriebenen LED-Lampe. Das wäre so ein Beispiel. Oder auch im großen Maßstab, irgendein Industrieprozess wird elektrifiziert mit Erneuerbaren.
Genau. Und hier ist aber eben das Beispiel, an einer Stelle wird trotzdem eine Tonne emittiert. Mhm. Und an der anderen Stelle wird zwar eine, sag ich mal, eingespart, aber wenn es diesen Prozess überhaupt gar nicht gäbe, dann hätten wir eben trotzdem 2 Tonnen emittiert. Und deswegen ist das, sag ich mal, als Prozess insgesamt wichtig, aber diese Zertifikate bringen uns eben auch nicht zu Netto Null insgesamt, weil wir können nicht einsparen. Wir entnehmen nicht der Atmosphäre existierendes CO2, sondern verhindern, dass mehr CO2, sag ich mal, aus fossilen Ressourcen emittiert wird. Und das bringt uns zur Entnahme. und oder Carbon Removal, negative Emissionen. Ich sag mal, das ist alles das Gleiche, das sind Synonyme. Und hier geht's praktisch darum, ich emittiere eine Tonne CO2, aber an anderer Stelle wird aus der Atmosphäre eine Tonne CO2 entnommen und langfristig gespeichert. Und das ist praktisch, wenn man sich die Klimabilanz anschaut, eine Plus 1 auf meiner Seite, aber eine Minus 1 auf der anderen Seite. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um wirklich Netto Null zu erreichen, ist, wenn wir diese Negativbilanzen praktisch haben. Und das ist nur der Fall, wenn aus der Atmosphäre selbst CO2 entnommen wird.
Und da brauchen wir also Technologien, die CO2 wirklich binden und das zuverlässig und langfristig.
Genau, ich meine, da gibt es viele Optionen. Die, sag mal, am bekanntesten ist natürlich die Aufforstung oder Wiederaufforstung. Und da benutzen wir Photosynthese, um CO2 aus der Atmosphäre in Holz in diesem Fall oder Pflanzen zu binden. Hat den Vorteil, wir kennen es, man kann es sehr flächendeckend machen. Es ist relativ kostengünstig, hat natürlich den Nachteil, es ist eine temporäre Speicherung. Je nachdem, ob es einen Waldbrand gibt und selbst ohne Waldbrand, ich meine, Bäume, Pflanzen sterben irgendwann und dann wird das CO2 langsam wieder freigesetzt. Das heißt, es ist eine kurzfristige temporäre Speicherung.
Eine kurzfristige, aber auch eine sehr langsame, weil der Baum ja wahrscheinlich erstmal 40 bis 80 Jahre braucht, um zu wachsen und dann wirklich eine Tonne gebunden zu haben.
Ja, genau. Und das kann man optimieren, je nachdem, was für Bäume man pflanzt. Aber wie gesagt, es dauert länger und es ist eine temporäre Senke, wie es heißt.
Also das heißt zwei Nachteile. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Aber der eine Nachteil ist, jetzt haben wir CO2 vielleicht schon rausgestoßen. Das wirkt sich jetzt schon negativ auf den Klimawandel aus. Und wir sind über den Kipppunkt hinaus, nur um dann in 2070 vielleicht den positiven Effekt erzielt zu haben, eine Tonne wieder gebunden zu haben, wenn es eigentlich zu spät ist und die Polkappen schon platt sind.
Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, eben, dass wir denken oft nur an diese Klimabilanz, also nur an dieses Plus 1, Minus 1. Aber was hat es wirklich auch mit diesem temporären Aspekt auf sich? Und das ist sehr, sehr wichtig. Also wann wird die Tonne emittiert, wann wird sie wieder eingespart? Aber dann eben schauen wir uns ein anderes Beispiel an, zum Beispiel die Pflanzenkohle, wurde schon in der Einleitung erwähnt. Hier nehmen wir Biomasse. Diese Biomasse geht durch einen industriellen Prozess, der heißt Pyrolyse. Also es ist im Prinzip sehr hohe Temperatur ohne Sauerstoff. Und der Kohlenstoff der Biomasse wird langfristig gebunden in Pflanzenkohle. Schaut aus wie normale Grillkohle, hat aber sehr andere chemische Eigenschaften. Und hier haben wir das jetzt sofort langfristig gespeichert. Und diese Pflanzenkohle ist im Prinzip, man kann einen genauen Prozentsatz dann identifizieren, je nach Pflanzenkohle, aber ist permanent gespeichert für Tausende, Zehntausende von Jahren. Und das ist natürlich dann ein Riesenvorteil, weil wenn wir eine fossile Emission haben, die tausende Jahre in der Atmosphäre bleibt, sollten wir es auch mit langfristigen Senken kompensieren.
Ich gehe da mal rein, nur kurz, um die Klammer aufzumachen. Schon mal, das sind biologische Carbon Sequestration Ansätze auf Deutsch.
Biomassenbasierte, also würde ich sagen.
Biomassenbasierte. Es gibt noch die geologischen und die technologischen, zu denen kommen wir noch. Aber was so genial ist an der Pyrolyse ist, das heißt, wir können mit Biomaterial Energie produzieren und im Prinzip ein Abfallprodukt, was dabei entsteht, sozusagen die Pyrolysekohle, die, wenn wir die in Äcker einbringen, dann haben Pflanzen was davon, weil diese poröse Kohle Feuchtigkeit bindet, Nährstoffe bindet. Aber was ich nicht verstanden habe davor ist bei der Pyrolyse, die Kohle löst sich da nicht auf und wird von den Pflanzen aufgenommen, sondern sie bleibt als Kohle bestehen. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt gerade beim Thema auch Bodengesundheit, habe ich quasi einen doppelten Effekt. Ich habe nicht nur CO2 gespeichert, sondern gleichzeitig helfe ich auch noch dabei, die Bodengesundheit wiederherzustellen und das auf langfristige wirklich, wie du sagst, tausende von Jahren, oder?
Genau, und das ist das Tolle an der Pflanzenkohle. Und wir sprechen hier von sogenannten Co-Benefits. Also außer dem Carbon Removal oder der Negativemission, was erreichen wir noch mit diesem Prozess? Und natürlich zum Beispiel Aufforstung, Wiederaufforstung hat viele Co-Benefits für Biodiversität. Die Pflanzenkohle hat viele Co-Benefits für Ernteerträge und Wasserspeicherung in Böden. Und auch noch viele andere Sachen, die man übrigens mit Pflanzenkohle machen kann, die wirklich toll sind. Und dann, es gibt zum Beispiel auch die beschleunigte Verwitterung. Das ist auch wahnsinnig spannend. Die beschleunigte Verwitterung, hier benutzen wir, es ist ein natürlicher Prozess, der passiert die ganze Zeit. Also wenn basaltisches Gestein, was die Mehrheit des Gesteins auf der Erde ist, mit Wasser und Luft interagiert, speichert es CO2 langfristig. Aber das dauert zehntausende Jahre in der Natur, passiert aber die ganze Zeit. Und wir haben jetzt eine Art gefunden, durch Technologie diesen Prozess auf 1 bis 2 bis 3 Jahre zu reduzieren. Und das ist eben auch das Gestein im Prinzip, was ausgetragen wird auf Äckern, positiven Vorteile hat für Äcker und für Bauern, und gleichzeitig aber eben dieses Carbon Removal ermöglicht. Und deswegen, es gibt viele Herangehensweisen, die eben nicht nur die negative Emission bieten, sondern gleichzeitig auch diese wichtigen Co-Benefits.
Und nur um kurz noch die Klammer vollständig zu machen, wirklich spannend wird es auch unter dem Meer, oder? Das heißt, gibt es da noch Ansätze, wirklich im Meer CO2 zu binden, langfristig zu binden, jetzt nicht nur mit Algen oder dergleichen?
Ja, es gibt sehr, sehr interessante Ansätze. Zum Beispiel die Ozeandüngung. Das hört sich jetzt erstmal fürchterlich an, ist aber wirklich spannend. Ozeandüngung ist im Prinzip, man benutzt wieder basaltisches Gestein und im Ozean interagiert es mit dem Ozeanwasser und es hat zwei Vorteile. Zum einen führt es im Ozean wieder zu einem Ausgleichsprozess, der CO2 langfristig aus der Atmosphäre entnimmt und im Ozean bindet. Und gleichzeitig mindert es auch den Säuregehalt von Ozeanen und vom Wasser. Sprich, man kann zum Beispiel gleichzeitig auch die Übersäuerung von Korallenriffen angehen und währenddessen Carbon Removal machen. Das Problem, sage ich mal, mit ozeanbasierten Methoden ist die Regulierung und natürlich auch Widerstand noch seitens der Gesellschaft. Ich sag mal, die Leute haben ein sehr leidenschaftliches Verhältnis zum Ozean und wir haben sehr strenge Regulierung zu Recht, was jede Art von Material-Input im Ozean angeht. Und deswegen sind wir da noch deutlich weiter hinten, was die Implementierung angeht. Aber in Zukunft könnte es eines der kostengünstigsten und skalierbarsten Methoden sein.
Und das Spannende daran ist, dass der Ozean eh schon hoffnungslos übersäuert ist, weil der Ozean, das wusste ich auch nicht, noch viel mehr CO2 bindet, glaube ich, als der Regenwald zum Beispiel. Und all das zusätzliche CO2, was wir als Menschen in den letzten 150 Jahren rausgeblasen haben, überwiegend oder zum Großteil auch im Ozean gebunden ist, der viel zu sauer ist und dadurch haben dann Krustentiere und Schalentiere die Probleme, ihre Schale und Kruste aufzubauen und so. Das heißt, eigentlich könnten wir da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn nicht irgendwelche unvorhergesehenen Nebeneffekte entstehen.
Und die müssen wir verstehen. Es gibt auch andere Herangehensweisen, die praktisch einfach Biomasse im Ozean versinken. Also weit weg von der Küste im Ozean, sodass es sehr tief geht und dann dort einfach am Ozeanboden langfristig bleibt. Ist auch eine Carbon Removal Methode, aber wir wissen nicht wirklich, was passiert, wenn wir Hunderttausende, Millionen Tonnen Biomasse irgendwo im Ozean versinken. Das heißt, es ist auch wichtig, dass wir bei manchen Methoden uns Zeit lassen und verstehen, was der wirkliche Impact auf Ökosysteme ist, bevor wir es machen. Aber natürlich wahnsinnig interessant.
Zeit lassen ist halt dummerweise ein Ding, was wir uns eigentlich gar nicht erlauben können in Bezug auf die Klimaziele. Du hast es ja eingangs gesagt, wir stoßen, wie war es global, jährlich 40 Gigatonnen aus.
Ungefähr 40 Gigatonnen.
Unser Budget bis 2030 ist noch?
Läuft aus. Und was wir hier auch oft vergessen, ist, wie viel CO2 ja schon in der Atmosphäre ist. Also auch wenn wir über Netto Null sprechen und diese 10% Restemission, das ist ja nur, damit wir, sagen wir mal, in 2050, in Deutschland, in 2045 netto null erreichen. Aber selbst wenn wir das schaffen, haben wir schon so viel CO2 in der Atmosphäre, was dort auch bleiben wird, dass wir diese ganzen Tipping Points trotzdem erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben negative Emissionen nicht erst in 5 oder 10 oder 30 Jahren hochfahren, sondern heute schon, um uns auf den Weg zu bringen, nicht nur netto null zu erreichen, sondern netto negativ und im Idealfall hoffentlich irgendwann den CO2-Gehalt aus der Atmosphäre wieder zu reduzieren auf die Level, die wir vor 100, 150 Jahren hatten.
Das heißt, wir haben die biologischen Herangehensweisen, jetzt gibt es aber auch noch die geologischen und die technologischen. Bei geologischen würde ich vermuten, da geht es vor allem auch darum, CO2 in der Erde zu verpressen. Da habe ich eigentlich immer nur Fürchterliches drüber gehört. Ist das eine kritische Technologie?
Also ich muss sagen, in Deutschland haben wir ja durch das Kohlenstoffspeicherungsgesetz Mitte der 2000er die Verpressung von CO2 verboten. Österreich hat uns das auch nachgemacht. Unter dem Minister Habeck wird es jetzt gerade geändert und bald wird es wieder erlaubt sein, in Deutschland CO2 zu transportieren und auch zu verpressen. Und ich muss sagen, wir haben ja jetzt schon, was die CO2-Verpressung angeht, 20, 30 Jahre Erfahrung weltweit. Und es wurden schon hunderte Millionen Tonnen verpresst. Und deswegen es gibt wahnsinnig viele Studien und es ist nicht wirklich nachweisbar, dass die ganzen Gefahren, von denen viele Leute sprechen, irgendwo schon mal vorgekommen sind. Deswegen die Verpressung von CO2 in geologischen Reservoiren, wie sie heißen, ist sicher.
Ist sicher, jetzt hast du gesagt 30 Jahre Erfahrung, aber bei der Pyrolyse hast du gesagt, ist das auf tausende Jahre gespeichert. Das klingt für mich sicherer als irgendwo in einer geologischen Formation, wo jetzt halt die letzten 30 Jahre glücklicherweise kein Erdbeben war.
Naja, aber selbst dort gibt es verschiedene Herangehensweisen. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Island gemacht wird, dort wird das CO2 im Prinzip wie ein Sprudelwasser angereichert, einfach mit Wasser vermixt und dann in basaltische Formationen verpresst. Und dort wird dieses Sprudelwasser innerhalb von 2 Jahren zu Gestein. Also das ist ein Beispiel, was sehr häufig ist, was auch in Kenia jetzt zum Beispiel passieren wird, wo wir innerhalb von 1-2 Jahren einfach Gestein haben. In vielen anderen Regionen, unter anderem den USA, pumpen wir das CO2 in ehemalige Erdölfelder und dort bleibt es als gasförmiges und flüssiges CO2. In dem Fall ist es natürlich eine sehr gute Frage, was passiert da? Aber wir haben hier schon sehr, sehr starke Regularien und messen das tagtäglich. Also es gibt für diese ganzen Speicherungsstätten, sowohl in Europa als auch in den USA, klare Regularien, klare Messungen. Und bisher gibt es keine Anzeichen davon, dass das CO2 entschwindet. Klar, wir haben keine 100%ige Sicherheit, die gibt es nicht, aber wir wissen zumindest schon sehr viel von den letzten 20, 30 Jahren. Es ist keine neue Herangehensweise. Das Neue ist, wo das CO2 herkommt. Bisher kam eben dieses CO2 aus industriellen Prozessen und jetzt kommt es eben direkt aus der Luft, also durch, das heißt Direct Air Capture, und im Prinzip filtern wir das CO2 aus der Luft mit riesen Staubsaugern, konvertieren es in flüssiges oder gasförmiges CO2 und verpressen es dann im Boden für Tausende, Zehntausende von Jahren.
Okay, sind wir da schon bei der technologischen Kohlenstoffsequenzierung oder ist das noch was anderes?
Diese Kategorien sind nicht besonders hilfreich, weil zum Beispiel die Pyrolyse, die Pflanzenkohlepyrolyse, ist ein hochtechnischer Vorgang. Aber es benutzt Biomasse als Input. Ich würde sagen, diese Kategorisierungen verschwimmen sehr. Aber es ist auf jeden Fall eine geologische Speicherung. Also man kann sich vielleicht anschauen, wo wird das CO2 gespeichert? Im Ozean, in der Erde, in geologischen Formationen. Und das ist vielleicht auch ganz hilfreich als Framework.
Zwischendurch ein paar kritische, diffizile Fragen, Sebastian. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Besteht da die Gefahr, dass wir das eine zugunsten vom anderen ausstechen? Ich weiß, ich hatte zum Beispiel auch mal Frauke Fischer zu Gast, eine der führenden Biodiversitätsforscherinnen in Deutschland. Die meinte, wenn wir allein 350 Millionen degradierte Hektar Land renaturieren, würde das der Atmosphäre 26 Gigatonnen Gase entziehen. Das heißt, da hätten wir allein mit der Renaturierung wären wir schon auf on track für das 1,5-Grad-Ziel. Besteht es die Gefahr, dass die Leute sagen, okay, nee, wir investieren lieber das ganze Geld in DAG anstatt in Renaturierung?
Also ich würde immer sehr kritisch sein, wenn eine Person sagt, es gibt eine Lösung für dieses Problem. Und es ist auch einfach, ich meine, wenn man jetzt eine Parallele zieht zu einer Investmentstrategie, es ist eine sehr schlechte Entscheidung, wenn man alles in ein Unternehmen investiert. Und so ist es hier auch. Es ist einfach noch viel, viel, viel zu früh, um zu wissen, was uns wirklich diese 10 Gigatonnen pro Jahr bis 2050 bringen wird. Deswegen ist jetzt die Devise ganz klar, many shots on target. So viele Optionen wie möglich, warm halten, skalieren, gleichzeitig offen sein für neue Innovationen. Ich höre jede Woche von neuen Ansätzen, die wie Magie klingen, aber anscheinend funktionieren, aber die müssen wir eben auch erst austesten. Deswegen würde ich sagen, ja klar, Aufforstung, Renaturierung ist Teil der Lösung, aber eben auch die anderen 15, vielleicht 20 Herangehensweisen, die wir heute besprochen haben.
Wie groß ist die Gefahr, dass wir hier der Technologiegläubigkeit unterliegen und sagen, ja, da müssen wir, das ist noch so ein kleines Engineering-Problem, aber das haben wir in 5 Jahren gelöst. Bis dahin können wir noch ordentlich CO2 in die Luft blasen, weil dann haben wir diesen riesen Staubsauger. Und das klingt natürlich schön, da kann man dran glauben, aber so einfach ist es ja nicht. Also ich habe das Gefühl, dass DAG oft auch genutzt wird, um sich die Zukunft schön zu reden und jetzt noch, ich sag mal, ganz platt ordentlich mit dem Porsche über die Autobahn fahren zu können oder den Stahl noch weiterhin mit billigem Strom produzieren zu können oder was auch immer.
Dieses Argument, sogenannte Moral Hazard Argument, ist natürlich das wichtigste und relevanteste Argument gegen negative Emissionen. Das Letzte, was wir erreichen wollen, ist, dass wir mit mehr Emissionen umgehen müssen als weniger, was ja das Ziel dieser Branche ist. Ich würde dazu ein paar Sachen sagen. Das erste ist, wir brauchen einfach separate Ziele für Reduktion und Entnahme. Wenn wir separate Ziele haben, dann vermischt sich das nicht so, wie du es gerade besprochen hast. Und das ist die Richtung, die auch die EU geht. Wir werden nächstes Jahr 2040 Ziele definieren und da werden wir separate Ziele haben zum ersten Mal für Reduktion und Entnahme. Das zweite ist rein empirische Daten. Da gibt es interessante Studien. Wenn man sich anschaut, welche Unternehmen in negative Emissionen bisher investiert haben, sind interessanterweise die Unternehmen, die auch am weitesten vorne sind bei Reduktion. Das heißt, dieses Argument stimmt empirisch nicht. Aber es ist natürlich eine Befürchtung. Und wie gesagt, ich glaube, wir müssen es über Regulierung richten, sodass es gar nicht erst die Möglichkeit gibt, dass es zu dieser Situation kommt.
Wie sind da die Preisunterschiede und die Potenziale? Ich kann mir vorstellen, die unterschiedlichen Herangehensweisen sind unterschiedlich teuer und haben wahrscheinlich auch unterschiedlich viel Potenzial, skaliert zu werden. Ich weiß, du hast jetzt DAC angesprochen, Direct Air Capture, und dann wahrscheinlich auch Carbon Storage. Das ist ja, also es gibt DAC und es gibt DAC, also Direct Air Capture. Und dann, wenn es weitergeführt wird, das heißt, es ist ein Boden verpresst, dann ist es das DAX. Bisher habe ich irgendwie nur von dieser einen kleinen Anlage in Island gehört. Das scheint jetzt noch nicht so skaliert zu sein.
Ja, also die aktuelle Anlage in Island macht 4000 Tonnen im Jahr. Und ja, wenn wir die Zahlen vorher gehört haben, 40 Gigatonnen, ist es natürlich nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Es werden jetzt gerade Anlagen in Island von 35.000 Tonnen gebaut und in den USA gibt es mehrere Anlagen, die gebaut werden, die bis 2030 eine Megatonne, also 1 Million Tonnen pro Jahr langfristig speichern sollten. Vielleicht als Größenordnung, wo wir aktuell sind. Im Jahr 2023 haben wir 125.000 Tonnen langfristiges Carbon Removal gemacht, weltweit. Im ersten Quartal dieses Jahr haben wir 85.000 Tonnen gemacht, also wir haben 60-70% schon in einem Quartal vom letzten Jahr gemacht. Aber immer noch, diese Mengen sind natürlich extrem klein. Als Referenz, in Europa brauchen wir für Netto Null ungefähr 500 Megatonnen. Wir brauchen ein Wachstum von 35-40% jedes Jahr für die nächsten 26 Jahre. Das hat bisher sehr selten passiert, zum Beispiel in der Photovoltaik. Aber wir sprechen vom gewaltigen Wachstumsrat.
Und 500 Megatonnen pro Jahr oder bis 20?
Pro Jahr. Das wäre die Netto Null. Also das Ziel wird wahrscheinlich sein 2040 400 Megatonnen und dann 2050 500 Megatonnen. In Deutschland 45-80 Megatonnen für die Netto Null. Und wie gesagt, aktuell sind wir weltweit bei 125.000 Tonnen. Das ist wichtig zu verstehen als Referenz. Und das hat natürlich einen Einfluss auf Preis und Kosten. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wenn wir uns jetzt hier überlegen, wir sind ein Unternehmen und wir wollen Netto Null erreichen. Warum kaufen viele Unternehmen aktuell noch Zertifikate, die wohl langfristig nicht die richtigen sind, weil es noch keine kostengünstigen Optionen gibt. Aber vielleicht muss man auch sagen, sollte es je kostengünstig sein, eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen? Wir werden das wahrscheinlich nie für 2 oder 3 oder 5 Euro machen können. Aktuell sind die Kosten, sag ich mal, man fängt bei der Pflanzenkohle an, für langfristige Speicherung für 130, 150, 200 Euro pro Tonne. Und es geht dann hoch bis zu 1.200, 1.500 Euro pro Tonne für Direct Air Capture. Und ich zum Beispiel, ich kompensiere mein eigenes Leben, wenn ich einen Flug mache, dann bedeutet das ganz konkret, ein Flug in die USA kann das Doppelte kosten, wenn man ihn wirklich kompensiert. Und klar, in Zukunft werden wir Economies of Scale haben. Diese Kosten werden runtergehen. Aber es wird wohl nie möglich sein, Carbon Removal für weniger als 50, 60, 70 Euro die Tonne zu machen. Und selbst das wäre ein Vielfaches von dem, was Unternehmen aktuell für Vermeidungszertifikate zahlen.
Gibt es irgendwann auch eine Komponente, also wo bestimmte EU-Regulationen dafür sorgen werden, dass die Unternehmen wirklich investieren müssen? Bevor Sebastian mir erklärt, was da alles noch an Regulation auf euch zukommt, gibt's wie immer den Shoutout ins Ökosystem. Eins ist euch bestimmt schon aufgefallen, das Thema CO2-Removal ist nicht nur unglaublich entscheidend für das Erreichen unserer Klimaziele, sondern auch ziemlich komplex und anspruchsvoll. Eigentlich sollte man da nicht nur so einen komprimierten Deep Dive wie in dieser Folge zu machen, sondern einen kompletten Podcast. Und genau das hat sich auch Trio gedacht und den CO2-Removal-Podcast gelauncht. Ich kann ihn euch nur wirklich wärmstens ans Herz legen, wenn ihr richtig tief ins Thema eintauchen wollt. Ich persönlich habe zum Beispiel unter anderem auch 2 Folgen vom CO2-Removal-Podcast angehört, um mich auf meinen eigenen Deep Dive hier vorzubereiten. Denn, wie in Gewinne Zukunft, warten da nicht nur die unterschiedlichsten ExpertInnen-Gespräche auf euch, sondern natürlich auch direkt die Geschichten aus den Mittelständlern da draußen, zum Beispiel zur Nachhaltigkeitsstrategie von Stihl. Ein besonders spannender Fakt, den ich zum Beispiel gelernt habe, es ist ziemlich egal, wo auf der Erde wir das CO2 der Atmosphäre entziehen. Warum das so ist, das hört ihr natürlich im CO2-Removal-Podcast. Den gibt's überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Oder ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes.
Es gibt mehrere, also natürlich der ETS. Ich sag mal, nach 2030, dann 2035 werden wir immer mehr sehen, dass es sehr wenige Sektoren geben wird, die nicht im ETS sein werden. Sprich, dann musst du Carbon Removal kaufen, um Netto Null zu erreichen.
Kurze Frage, gibt es da irgendwo eine übersichtliche Timeline? Also jetzt parallel zur CSRD, dass ich weiß, als KMU, als kleiner Mittelständler bin ich ab 2028 betroffen oder so.
Also der geht ja mal 10 Jahre lang und aktuell sind wir im ETS 2. Das heißt, bis 2030 ist eigentlich geregelt, dass es nur die aktuellen Industrien sein werden. Und das sind, wie gesagt, die, sage ich mal, Heavy Emitting Sectors. Der ETS 3, der dann nach 2031 in Kraft treten wird, der wird in den nächsten Jahren definiert. Also es ist noch nicht ganz klar, wann genau wer da reinsteigen wird und auch was für eine Rolle CDA spielen wird, aber das wird in den nächsten Jahren definiert.
Also das heißt, als, ich sag mal, durchschnittliches normales Unternehmen, was jetzt nicht zum Beispiel im Energiemarkt tätig ist oder in der Stromproduktion oder Stahl oder sowas, bin ich erstmal noch längerfristig nicht betroffen. Gibt es eine andere Regulierung, die das schon früher schmerzhaft auf den Tisch bringt?
Also ich weiß nicht, kommt darauf an, wie das Unternehmen sich verhält, aber ein Beispiel ist die Green Claims Directive. Also die EU hat vor kurzem eine Analyse gemacht und veröffentlicht und festgestellt, dass 54% von sogenannten Environmental Claims, also ich habe ein klimaneutrales Handy oder ich meine, da hast du ja schon viele Folgen drüber gemacht, dass 54% dieser Claims im Prinzip einfach nicht stimmen und dass sie nicht fundiert sind, wenn man wirklich mal drunter unter die Haube schaut und schaut, worauf basieren sie. Und deswegen wird jetzt die Green Claims Directive eben verabschiedet. Das sollte nächstes Jahr verabschiedet werden, aber wir wissen schon, in welche Richtung es geht. Und hier werden Unternehmen bestraft werden, die Environmental Claims machen, die nicht basieren auf hochwertigen Carbon Removal. Und das ist ein gutes Beispiel, wo es um den freiwilligen Zertifikatshandel geht. Also auch diese Claims, die sind ja alle freiwillig. Ich kann als Unternehmen einfach es sein lassen und keine Environmental Claims machen über mein Unternehmen oder meine Produkte. Aber wenn ich es mache, dann wird die Green Claims Directive eben ganz klar sagen, was für Zertifikate muss ich kaufen und wie muss ich sie benutzen. Und wenn ich das nicht mache, dann gibt es auch ziemlich hohe Strafen seitens der EU. Und das ist ein gutes Beispiel, wo das schon deutlich früher für viele Unternehmen in Kraft treten könnte.
Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Akronym, nämlich dem Carbon Removal Certification Framework, CRCF. Kommt das da ins Spiel? Weil die EU ja auch plant zu schauen, also quasi, was sind gute Zertifikate sozusagen? Das ist ja bis jetzt noch nicht so richtig reguliert. Es gibt irgendwie so einen Goldstandard, aber so solide ist das noch nicht, oder?
Also aktuell, es gibt ja schon Zertifikatshandel und zum Beispiel CDR-Zertifikate letztes Jahr waren fast $2 Milliarden. Die gekauft wurden. Und dafür gibt es schon viele Standards und auch Auditoren im freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Jetzt ist es aber so, wenn ich in der Regierung bin, dann will ich meine eigenen Qualitätskriterien setzen. Und die EU weiß ja, sie muss Netto Null erreichen und sie braucht für Netto Null Carbon Removal. Und sie hat Vehikel wie den ETS, um es zu erreichen. Aber es gibt noch keine Regulierung, die wirklich besagt, was bedeutet hochwertiges CDR in Europa. Und das ist das CRCF. Das ist wirklich eine sehr grundlegende Regulierung, die dann in allen anderen EU-Regularien benutzt werden kann, mit Referenz, praktisch, wir müssen Carbon Removal benutzen, es muss CRCF Certified sein. Und da ist sehr viel passiert in den letzten 1,5 Jahren und aktuell, also es sollte in Kraft treten, 2026, spätestens 2027 und dann haben wir zum ersten Mal weltweit, sie nennen sie CRCF Certified Units, die praktisch von Regierungsseite einen Stempel draufkriegen. Und das wird einen großen Unterschied machen, weil dann muss ich auch als Käufer nicht mehr nur schauen, okay, was sagt Goldstandard, sondern ich kann sagen, okay, die EU sagt hochwertig, langfristig, permanent und das reduziert das Risiko natürlich gewaltig und wird meiner Meinung nach auch es deutlich einfacher machen für Käufer, hier zu investieren.
Okay, also da passiert noch ein kleines bisschen was. Du hast ja gesagt, ne, unterschiedliche Regulierung, jetzt zum Beispiel der ETS, das dauert unter Umständen noch wirklich eine große Anzahl an Jahren, bis das für, ich sag mal, das Durchschnittsunternehmen oder die Durchschnittszuhörenden relevant wird. Die Green Claims Directive sorgt schon viel früher dafür. Dann gibt es vielleicht noch ein bisschen was seitens der EU, wo ich dann auch einfach weiß, welches Zertifikat wirklich wertig ist, damit mir nicht so ein Werra-Deal passiert. Warum sollte ich trotzdem jetzt schon tief einsteigen, das Thema in die Unternehmensstrategie zu verankern? Also welche weiteren Motivationen gibt es, welche strategischen Vorteile? Du hast schon gesagt, ne, Partnerschaften knüpfen, First Mover Benefit. Fehlt uns da noch was? Warum vielleicht auch jetzt einfach, wenn hier ein kleiner Mittelständler 300 Mitarbeitende oder 2000 Mitarbeitende irgendwo in der Schwäbischen Alb zuhört, warum sollte der sich jetzt schon mit dem Thema beschäftigen?
Ja, also ich meine, du hast ja in deinem Podcast sehr viele Beispiele von Unternehmen, auch oft Unternehmen, die man nicht erwartet, auch kleine mittelständische Unternehmen, die praktisch realisieren, was es für einen Vorteil haben kann, oft unerwartet mit der Zeit, wenn man in Nachhaltigkeit investiert. Und klar, es gibt die Compliance, es gibt die Verpflichtungen, aber Unternehmen, die jetzt schon proaktiv in Nachhaltigkeit investieren, und Carbon Removal ist ein Beispiel, aber es gibt natürlich viele verschiedene Beispiele, werden sehr, sehr viele Vorteile haben, was Marketing angeht und PR natürlich, was ihre Mitarbeiterinnen angeht, was auch einfach, ich sag mal, es reduziert die Kosten und Komplexität, Regulierung zu verstehen, die kommen wird, weil wenn es dann 2030 auf einmal heißt, okay, ihr braucht alle Carbon Removal, dann kannst du sagen, okay, kenne ich schon, mache ich seit 5 Jahren, ich habe meine Supplier, ich weiß, wie es läuft, ich weiß, was gut ist. Das heißt, es gibt hier wirklich viele First-Mover-Advantages. Und eine Sache ist, glaube ich, wichtig hier. Wir haben viel über Offsetten gesprochen. Aber immer mehr, glaube ich, müssen Unternehmen nicht nur in dieser Offsetting-Language und Mentalität agieren, sondern einfach, was ist mein Budget für Nachhaltigkeit? Und ein Beispiel hier ist zum Beispiel einen internen Preis für Carbon zu definieren. Das haben jetzt, Klarna hat das zum Beispiel jetzt auch, hat ihn von 100 auf 200 Euro erhöht. Swiss Re habe ich schon erwähnt. Aber erstmal definieren, was ist mein Budget? Und dann, statt zu denken, wie kann ich möglichst viele Tonnen CO2 kompensieren mit diesem Budget? Umzudenken und sagen, okay, ich habe 1 Million. Statt 300.000 ungefähr 3-Euro-Zertifikate, Vermeidungszertifikate zu kaufen, investiere ich 1 Million in die besten Klimaprojekte, in die hochwertigsten negative Emissionsprojekte. Das ist die Zukunft. Und leider sind wir davon noch weit entfernt, weil aktuell eben diese Netto-Null-Mentalität, die auf Regierungsseite losgegangen ist mit dem Pariser Abkommen, jetzt auch auf Unternehmensseite so präsent ist, weil es einfach es fühlt sich greifbar an, man kann es verstehen. Aber was wir eigentlich brauchen, ist, es heißt auf Englisch eben Contribution oder Mitigation Claims statt Offsetting Claims. Weil dann können wir wirklich das Geld in die besten Projekte und die wichtigsten Klimamaßnahmen stecken. Und ich hoffe, wir sehen immer mehr Unternehmen, die das auch machen. Und ich hoffe, dass das die Richtung ist, die dann auch ein mittelständisches Unternehmen gehen würde. Die sagen, ich habe hier 20.000, 50.000 Euro. Was können wir damit machen, was wirklich den größten Impact hat?
Die Themen sind so komplex, mir schwirrt ein bisschen der Kopf. Deswegen, es klang gerade sehr vernünftig, was du gesagt hast. Du musst es mir aber nochmal kurz erklären. Was wäre der Unterschied von einem Offsetting zu einem Mitigation Claim?
Es geht wirklich hier darum, wenn ich ein Offsetting Claim mache, dann sage ich, ich habe 100 Tonnen gekauft. Ich habe 1.000 Tonnen emittiert, ich habe eine Restemission von 900 Tonnen. Und es geht praktisch nur um dieses Accounting. Wie komme ich zu Netto Null? Aber dann machst du dich als Unternehmen auch sehr angreifbar im Endeffekt, weil dann geht es wirklich darum, wie viel Tonnen hast du genau emittiert, wie viel Tonnen hast du genau kompensiert, was genau waren das für Tonnen? Und wenn es dann mal einen sauren Apfel gibt in diesen ganzen, in diesen Klimaprojekten, dann kann es sehr nach hinten losgehen. Und wir müssen realistisch sein, auch wenn wir 1.000 gute Projekte haben, es wird 1-2 Projekte geben, die vielleicht nicht funktionieren werden. Und eben sobald es um Kompensation geht, macht man sich auch sehr angreifbar. Wenn ich stattdessen sage, ich investiere das gleiche Budget in Klimaprojekte, weil ich den Sektor grundsätzlich helfen will und ich kaufe nicht Tonnen, also ich kaufe nicht 100 Tonnen, sondern ich investiere 1.000 Euro, dann kommt man in eine andere Mentalität. Man hilft dem Sektor, man kann sagen, was für Projekte man unterstützt, aber eben ohne diese Kompensationslogik. Und ich verstehe, warum es die Kompensationslogik gibt und noch geben wird, aber die Unternehmen, die es sich leisten können, sollten immer mehr praktisch als Contribution oder Mitigation Claim agieren, statt als Offsetting. Und viele Probleme, die der Sektor gesehen hat, basieren auf dieser Offsetting-Mentalität.
Okay, ich glaube, langsam greife ich das. Das heißt, vor allem Unternehmen, die jetzt noch nicht zwangsweise ihre Emissionen reduzieren müssen und darauf angewiesen sind, zu sagen, wir sind bei Null, sondern die sagen quasi, wir reduzieren einerseits, aber entkoppelt von den Reduktionsmaßnahmen investieren wir vor allem in die Technologie, die langfristig für die Menschheit die sinnvollste ist und helfen, diesen Markt wachsen zu lassen. Jetzt hören wir immer, oh, die EU tut doch eh schon viel zu viel, wenn man das anschaut in Relation zum Rest der Welt. Das ist alles teuer, das ist alles wirtschaftsfeindlich, schwächt uns als Standort. Würdest du das auch so sehen, dass Carbon Removal und wenn wir da alle viel zu viel Geld investieren, eigentlich unsere Unternehmen schwächen? Oder ist da vielleicht sogar ein wirtschaftlicher Vorteil für uns versteckt?
Also man muss ja so sehen, global Net Zero zu erreichen, brauchen wir ungefähr 10 Gigatonnen. Es variiert zwischen 5 und 15, aber ich sage jetzt mal im Schnitt 10 Gigatonnen Carbon Removal jedes Jahr 2050. Ich mache mal einen kleinen Vergleich. Die Öl- und Gasindustrie hat letztes Jahr 6 Gigatonnen Material verarbeitet. Also wir sprechen hier von einer Industrie, die größer werden muss, als es Öl und Gas heute ist. Das ist fast unvorstellbar, worüber wir hier reden. Was bedeutet das? Wir sind jetzt in den Startlöchern. Ich habe vorher gesagt, wir haben 125.000 Tonnen gemacht und wir müssen zu 10 Milliarden Tonnen. Sprich, die Möglichkeiten, die wir hier schaffen werden, auch wirtschaftliche Möglichkeiten, für Milliardenunternehmen, vielleicht sogar größere Unternehmen und Arbeitsplätze, nachhaltige Arbeitsplätze, die sind gewaltig. Das heißt, die Länder, sage ich mal, auch Deutschland jetzt zum Beispiel als Vorreiter, wenn Deutschland hier wirklich, was wonach es scheint, negative Emissionen als eine Zukunftstechnologie sieht, die man hier in Deutschland ausbauen kann und dann noch exportieren kann, dann werden wir wahnsinnig viele Vorteile für ganz Deutschland sehen. Und das ist auch irgendwie das Narrativ, was wir jetzt versuchen, auch in Deutschland mit dem DVNE, mit dem Deutschen Verband für negative Emissionen zu etablieren, dass es hier eben nicht nur um Kosten geht, es geht auch um Möglichkeiten. Es geht um Wertschöpfung. Es geht um Arbeitsplätze, die in ganz Deutschland verteilt sein können. Wir reden hier nicht nur von urbanen Zentren. Wir reden von jedem Wahlkreis in Deutschland, der negative Emissionen machen könnte. Und das hoffen wir, dass eben das Deutschland sowohl für Deutschland als auch als Exportweltmeister für negative Emissionen Mehrwert für alle schaffen kann.
Das heißt, es braucht Technologie, die das ermöglicht. Und wenn wir nicht nur die Technologie bereitstellen, sondern sie auch vor Ort einsetzen, die Zertifikate auf den Markt bringen, die in den Rest der Welt verkaufen, das wäre die Wertschöpfung für uns. Wie stehen wir denn da aktuell?
Also Deutschland hat ein paar sehr, sehr gute Faktoren. Also zum einen sind wir wahnsinnig stark in der Wirtschaft und wir haben Mittelstand, aber auch einfach Großunternehmen und wirkliche Heavyweights, die sowohl, sag ich mal, auf der Buyer- als auch auf der Supplier-Seite eine sehr wichtige Rolle spielen können. Dann, wir haben einfach auch, was die Wissenschaft angeht, wahnsinnig viel Exzellenz. Also sowohl, jetzt sag ich mal, in der Technologieentwicklung als auch in der Klimawissenschaft. Dann haben wir ein politisches Umfeld. Ich meine, wir sind eines der progressivsten Länder weltweit, wenn es um Klimapolitik geht. Und wenn wir diese Faktoren zusammenbringen, plus die Startup-Szene, die jetzt wirklich im Kommen ist, ich meine, für mich ist es unglaublich zu sehen, was für Unternehmen gerade geschaffen werden. Ich kann gerne ein paar Beispiele sagen, wenn es für die für alle interessant ist. Also Beispiele der Startup-Szene. Wir haben Unternehmen Greenlight in Essen. Die machen Direct Air Capture, aber produzieren nicht nur Carbon Removal, sondern gleichzeitig auch nachhaltigen Wasserstoff. Das ist einmalig. Also wenn man das skalieren kann, dann hat es so viele Vorteile. Dann haben wir Pyrek aus Nürnberg. Die produzieren die besten Pyrolyseanlagen weltweit, verkaufen in die ganze Welt. Das sind nur kurze Beispiele, aber es gibt noch 10, 15 andere Unternehmen, die ich jetzt nennen könnte.
Ich finde, es ehrt dich, dass du jetzt Carbon Future nicht nennst. Da bist du ja Policy Advisor. Das ist jetzt keine Werbung, darfst du gerne in die Runde werfen. Was macht Carbon Future und wieso sind die Weltmarktführer?
Also Carbon Future baut Infrastruktur, Technologie, die wir brauchen, um permanentes Carbon Removal zu skalieren. Und was bedeutet das? Also es sind zwei Bestandteile. Das erste ist sogenanntes Monitoring, um noch ein Akronym zu benutzen, was wir noch nicht benutzt haben. Monitoring, Reporting and Verification oder MRV. Kurz gesagt, wie beweisen wir, dass ein Removal wirklich stattgefunden hat? Das ist essentiell. Wenn wir es nicht beweisen können, und im Moment ist es noch sehr manuell, sehr ressourcenintensiv, dann können wir diesen Sektor einfach nicht skalieren. Und wir bauen Software, um das relativ automatisiert, einfach mit Tick, also als Supplier gibst du uns Materialien, wir automatisieren das und als Buyer kannst du dann sehen, Carbon Future Check und weißt, okay, der Carbon Removal hat tatsächlich stattgefunden. Und das zweite Bestandteil, den wir bauen, ist der Marketplace. Wir sind Weltmarktführer für, hast du ja am Anfang gesagt, für permanente CDR-Zertifikate. Und diese zwei Infrastrukturkomponenten sind eben essentiell, wenn wir den Markt skalieren wollen. Sitz in Freiburg im Breisgau und noch ein Beispiel für ein tolles deutsches Startup. Aber was ich praktisch damit jetzt alles sagen wollte, ist, wir haben all diese Bestandteile in Deutschland. Jetzt müssen wir sie nur zusammenbringen. Und das ist jetzt auch eben das Tolle auf legislativer Ebene, auf Regierungsebene, tut sich da sehr viel. Deutschland ist wahrscheinlich eines der ersten Länder weltweit, die negative Emissionsziele definieren werden für permanentes CDR für 2035, 40 und 45. Also wir werden schon sehr bald eben ganz klare Ziele haben für 2035, wie viele Megatonnen wir brauchen. Und dann können wir eben auch den ganzen Sektor in Fahrt bringen und die nötigen Finanzmittel an die Startups bringen.
Das heißt eigentlich top, wir sind da in einer gewissen Weise Technologieführer und was sehr ungewöhnlich ist, wir haben es sogar geschafft, schon Unternehmen auszugründen, die das Ganze auch mit einem Business Case hinterlegt haben. Da tun wir uns ja oft schwer in Deutschland, was die wenigsten wissen. Wir sind eigentlich auch weltführend, was AI-Forschung angeht, aber haben halt nie geschafft, wirklich gute Unternehmen draus zu machen. Aber das heißt im Bereich Negativemissionen, da ist es uns gelungen. Wie groß sind die Chancen, dass wir wirklich die Wertschöpfung hier im Lande halten? Weil bei ganz vielen anderen Green-Tech-Sachen, ne, erneuerbare Wind, Solar, Speicherungstechnik, da wandert das dann in der Regel immer, weil wir uns dann zu viel Zeit lassen, nach China ab oder so. Also siehst du das Potenzial, dass das wirklich ein Markt ist, den wir schaffen abzuschröpfen oder zu behalten auf lange Sicht?
Also wir haben uns natürlich mit Solar ziemlich die Finger verbrannt und das merkt man auch, wenn man mit Politikern arbeitet. Also es gibt natürlich hier genau diese Gefahr, gibt es. Und ich würde sagen, die imminente Gefahr ist nicht, dass in 10, 15 Jahren China unsere ganzen DAC-Anlagen klaut. Die aktuelle größte Gefahr ist, dass Unternehmen heute aus Deutschland in die USA abwandern. Weil die USA einen Vorteil hat, einen klaren Vorteil. Da wird nicht lange rumgeredet über Zertifizierung, über Standards, über Qualität. Da wird einfach Geld investiert. Und das haben wir gesehen. USA hat jetzt schon Milliarden investiert, vor allem in Direct Air Capture, aber immer mehr auch in andere Technologien. Und wenn du ein Direct Air Capture Unternehmen wie Greenlight in Essen bist, dann überlegst du dir zweimal, warum du nicht in die USA aktuell abwanderst. Und ich glaube, das ist das größte Problem aktuell. Aber da tut sich auch viel, auch auf Bundesebene. Wie bringen wir die richtigen Incentives heute an den Markt, damit diese Unternehmen nicht in die USA abwandern?
Wow, mir brummt der Kopf. Ich hatte gehofft, am Ende der 60 Minuten verstehe ich das Thema und kann überall mitreden. Ich muss sagen, es ist sehr komplex. Aber ich habe definitiv schon, ich glaube, sehr viel verstanden. Das Wichtigste überhaupt, ich glaube, das haben wir gleich am Anfang schon angesprochen, der Unterschied von klimaneutral zu net zero, also von einfach nur sich mit sehr vielen Offsetting Zertifikaten fragwürdigen, sauber rechnen, hin zu wirklich ernsthaft reduzieren und das, was du gesagt hast, wir de facto auch nicht rechtzeitig reduzieren können, sehr solide der Atmosphäre wieder zu entziehen, das heißt mit Removal. Das wäre so die ideale Kombination aus Net Zero. Und dafür braucht es aber wichtige Technologien. Du hast es gesagt, das kann man biologisch angehen, das kann man geologisch angehen. Und klar, technologisch ist das immer, die Technologie ist in beiden Arten und Weisen mit am Start. Ich habe schon ein paar Akronyme eingesammelt. BECCS, also Bioenergy, Carbon Capture und Storage. Dann die technologische Variante eher so das DACS, das Direct Air Carbon Capture und Storage, CCS im Boden verpressen. Dann hatten wir die verschiedenen Regulationen. Also da gibt es unglaublich viel zu wissen. Aber klar ist, man muss sich damit beschäftigen, weil die Themen aus den unterschiedlichsten Richtungen auf Unternehmen zukommen. Und das ist, glaube ich, nichts, was man einfach mal dann in zwei Wochen umgesetzt hat. Sondern es braucht die richtigen Partnerschaften. Es braucht Menschen, die wirklich sehr, sehr tief durchsteigen. Also kann ich wahrscheinlich nur empfehlen, wer auch immer eine wirklich solide Klimastrategie umsetzen will, muss sich da tief einarbeiten. Wo kriege ich noch mehr Infos, Sebastian, wenn ich noch tiefer einsteigen will?
Also ich würde sagen, vor allem in Deutschland würde ich wirklich allen ans Herz legen, sich mit dem DVNE in Verbindung zu setzen. Unser Ziel ist es, die Allgemeinheit auch zu diesem Thema auszubilden und auch vor allem Unternehmen dazu zu bringen, diese ersten Schritte in diesen Sektor zu wagen. Deswegen, ich persönlich stehe gern zur Verfügung, auch unser Geschäftsführer Stefan Schlosser, der DVNE ganz allgemein. Wir organisieren auch Events, jetzt zum Beispiel im Juni haben wir ein Sommerfest. Und das ist wirklich eine super Plattform, um einfach mal einzusteigen, zu verstehen, was sind die Startups, was sind die Optionen, wer sind andere Käufer, warum machen es andere Käufer, sich auch mit denen zu vernetzen. Ja, das wäre mein größter Tipp.
Und ihr habt ja auch super Mitglieder, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Siemens, E.ON, also es mischen auch ein paar große Firmen mit.
Auf jeden Fall.
Das heißt wirklich die Plattform, die Startups und große Player zusammenbringt. Danke dir, dass du heute mit an Bord warst.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Was für eine Ehre, dass ihr bis zum Schluss mit an Bord wart. Um keine der nächsten Folgen zu verpassen, jetzt am besten schnell noch auf Abo in eurer Podcast-App klicken. Wenn ihr richtig cool seid, auch noch eine Bewertung hinterlassen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr euch mit mir auf LinkedIn vernetzt, damit wir dort die Themen noch weiter diskutieren können. Ich freue mich schon, euch beim nächsten Mal wieder mit an Bord zu haben.